Servus miteinander. Wir feiern ein kleines Jubiläum, die 25. Folge Mir sind vier. Heute mit Kerry. Bonjour. Wie war's in Paris?
Bonjour, très bien.
Sehr gut. Fließend Französisch nach ein paar Tagen in Frankreich. Torben, ähnlich multilingual unterwegs wie Kerry. Geht's dir gut?
Ja, manne tak. Dänisch.
Auch nicht schlecht. Wir sprechen heute ausführlich über Bayerns Sieg, im Grunde schon beeindruckenden Sieg gegen PSG, besonders über die Defensive um Dayot Upamecano und Jonathan Tah. Und wir wagen natürlich auch einen kleinen Ausblick auf Samstag, auf das Gastspiel der Bayern bei Union Berlin. Folge 25. Auf geht's.
Mir sind vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Kerry, berichte mal, wie war es in Paris kurz und wie war es vor allem im Stadion? Wie ist die Atmosphäre da im Parc des Princes?
Geiles Stadion, geile Atmosphäre, geiles Fußballspiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Die rote Karte hat so ein bisschen diesen offenen Schlagabtausch kaputt gemacht. In der zweiten Halbzeit war es dann eher ein Spiel auf das Bayern-Tor. Aber mit 11 Mann waren die Bayern aus meiner Sicht die bessere Mannschaft und haben das am Ende auch verdient, wenn auch mit dem Glück des Tüchtigen gewonnen.
Konntest du Paris ein bisschen genießen? Gab es vielleicht ein, zwei Gläser Rotwein oder ein Croissant oder?
Ich trinke keinen Alkohol, also zumindest jetzt seit ein paar Monaten nicht und das tut mir auch ganz gut. Also ohne dass ich jetzt irgendwie vorher viel getrunken hätte oder so, aber ich bin da nicht der größte Fan von. Ich war tatsächlich joggen mit einem Kollegen, waren wir 14 Kilometer unterwegs, vormittags schon in der Stadt und da konntest du natürlich, oder das bietet immer die Möglichkeit, auch Sightseeing einzubauen. Du siehst viel, du machst noch Sport, das hat mir gut getan, das war schön. Ja, Espresso, ganz okay, ist in Italien besser, ist okay gewesen. Schöne Erfahrung am Ende im Stadion, natürlich ein bisschen schade, was da mit den Bayern-Fans passiert ist, also wenige Fans in der Stadt, da können wir später nochmal drüber reden. Das war wirklich bodenlos von der Pariser Polizei, so klar und deutlich muss ich das sagen.
Tom, dann lass uns mal aufs Spiel gucken. Ich fange mal mit der ersten Halbzeit an, weil die ja notgedrungen komplett anders war als die zweite. Wie hast du die Bayern in der ersten Hälfte gesehen?
Brillant. Mann gegen Mann über den ganzen Platz zu verteidigen, in dieser Art und Weise Paris zu stressen, die zwar mehr Ballbesitz hatten, auch immer viel wieder hinten rumspielen mussten und die Bayern gnadenlos angelaufen sind. Und wie gesagt, Situationen wie beim 2-0, Stanisic, der hinten linke Außenverteidiger spielt, vorne rechts zu finden, zeigt halt, dass sie Bayern dieses System total verinnerlicht haben, was Kompany vorgegeben hat. Also in der Champions League gegen den amtierenden Champions League-Sieger im eigenen Stadion so anzulaufen, so Mann gegen Mann zu spielen, das so taktisch auf dem Rasen zu bekommen und dass jeder einzelne Spieler auch, und das ist ja wichtig, wenn du es so spielst, diesen hundertprozentigen Verlass auf seinen Nebenmann hat, dann kannst du es auch so durchnageln und durchfeuern, wie die Bayern das gemacht haben. Und das hat mich tatsächlich hochgradig beeindruckt, wie die Bayern das geschafft haben. Wenn du siehst, dass es gar nicht um die Positionierung der einzelnen Spieler geht, sondern einfach nur um die Sache, dieses Pressing, dieses Mann gegen Mann zu verteidigen, durchzuziehen. Und da kann dann eben halt auch ein Harry Kane auf einmal auf der Achter- oder auf der Sechser-Position sein. Und ja, die Spieler an sich, anders als es auf dem Spielberichtsbogen dann irgendwie oder im 4-2-3-1 aufgeschrieben ist, dieser pure Verlass aufeinander, dieses Vertrauen in den Trainer, das, was er vorgibt, auch so umzusetzen, das hat mich tatsächlich hochgradig begeistert. Und dieses Anlaufen, dieses Stressen ist auch das Resultat 1-0, aber vor allem das 2-0. Also wie sie die angelaufen haben und gestresst haben. Marquinhos schaut zu Harry Kane und sieht gar nicht, dass Luis Diaz da schon angeflogen
kommt. Macht eigentlich nie Fehler, ne? Also den musst du schon ordentlich unter Druck setzen.
Kommt auch ein bisschen aus einer Verletzung, das spielt alles so ein bisschen mit rein, aber dieses Stressen meine ich, dieses Unterdrucksetzen und die ganze Zeit immer überlegen, wo spiele ich hin, wie bauen wir auf, wo kann ich nochmal eine Spielverlagerung machen, das hat mich tatsächlich hochgradig beeindruckt.
Joshua Kimmich meinte danach, es war eine der intensivsten Halbzeiten meiner Karriere.
Ja, ich habe
25 Minuten auf die Uhr geschaut und gedacht, ich kippe gleich um.
Ja.
Also intensiv war es auf jeden Fall. Kerry, war es für dich vielleicht auch die beste Halbzeit unter Vincent Kompany in diesen knapp anderthalb Jahren?
Ja, schon viele gute erste Halbzeiten gesehen, aber ich bin da auch bei Torben. Mich hat es beeindruckt, wie die Mannschaft das auf den Platz gebracht hat. Und klar, Mann gegen Mann ist das eine, aber sie machen es natürlich jetzt nicht 90 Minuten lang. Sie tauschen auch mal wieder, sie übergeben dann auch mal. Das ist schon auch part of the game, aber das zeigt auch, dass die Jungs sich untereinander einfach gut verstehen und dass die Absprache da passt und dass dann gewisse Automatismen einfach greifen. Wir reden ja ganz oft über die Künstler, aber was auch ein Conny Leimer wieder gestern gespielt hat, wie viele Zweikämpfe der gewonnen hat, wie gierig der war, den Kvaratskhelia da zu beißen. und zu attackieren, das war schon überragend. Und dann, ja, mit einem nochmal überragenderen Luis Diaz, finde ich, also klar, die rote Karte, da sprechen wir sicher gleich drüber, aber wie er das vorher macht, wie er auch vorne anläuft, und das ist auch eine Qualität, dem Marquinhos in der Situation den Ball wegzustibitzen, weil Marquinhos hat gescannt, er hat geschaut, aber er hat eben einen Winkel vergessen und aus dem kam dann eben Luis Diaz und hat sich den Ball geschnappt und dann auch mal das Tor gemacht. Es gab ja ganz häufig die Situation in der Saison, da war er schon immer 1-gegen-1 vorm Tor und hat dann eben den Ball ja nicht im Tor untergebracht, das war diesmal anders und es war sehr wichtig, vor allem ja, weil in der zweiten Halbzeit dann er der Mannschaft auch kleinen Bärendienst erwiesen hat mit seinem Platzverweis.
Ja, lass uns doch mal kurz über die Szene sprechen. Ich saß gestern mit Yannick Erkenbrecher und Andi Lengenfelder im Studio bei der Watchparty, wir haben das Spiel geguckt. Und erst war so der erste Impuls, warum guckt er sich's an? Warum dauert's überhaupt so lang? Weil's erst in den TV-Bildern, also auch der Bildschirm war ein bisschen weg bei uns, sah es nicht so schlimm aus. War es für euch dann im Nachhinein, auch mit den Slow-Mos und so, eine ganz klare rote Karte?
Ja, also für mich, ich hab's, gut, wir haben am Bildschirm, ich saß relativ nah dran hier im Wohnzimmer, ganz entspannt, und da kam er schon auch dann spätestens bei der zweiten Einstellung, wo du genau gesehen hast, wie er die Schere macht, wie er das Bein einklemmt, wie er den Ball auch tatsächlich gar nicht trifft. Und da reden wir auch eben von dieser Intensität, ne, dieses Spiels. Er mag keine Zweikämpfe verlieren, das finde ich ja beeindruckend. Er hat auch so gut wie keinen verloren in der ersten Halbzeit. Dann ist er in diesem, natürlich bist du auch im roten Bereich nach so einer ersten Halbzeit, dann bist du in diesem Zweikampf mit Hakimi, der kommt dann, die ziehen und zerren und machen, er kommt dann an ihm vorbei. Und klar war es dann die letzte Instanz, versuchen da den Ball noch abzugrätschen, aber er trifft halt nur Hakimi und so die Art und Weise, wie er reinspringt, die Schere macht, das Bein einklemmt, gab es dann für mich, ich habe auch gesagt, gleich am Anfang, als ich die gelbe Karte gesehen habe, ich habe gesagt, die hat er relativ schnell gezogen, dass er dann bei Ansicht der Bilder und dann auch noch zu sehen, die Bilder, wie Hakimi weint und dann nochmal und dann kommen die Physios und sprühen ihn mit Eis ein und nochmal und er jammert und wird hochgetragen und rausgetragen oder rausgeholfen, ist in der Instanz dann mit den Bildern, war es für mich klar, dass er da die rote Karte zeigt.
Und auch das war natürlich, ja, genau, zu Recht, das war natürlich trotzdem ein bisschen, ja, auf eine Art bisschen seltsam in der Entstehung, dass es, man hatte das Gefühl, es braucht in Anführungszeichen Hakimis Leiden, damit der Schiedsrichter nochmal wirklich komplett aufmerksam hinguckt, nochmal mit der kompletten Konzentration, um es dann zu entscheiden. Aber ansonsten bin ich bei dir. Kerry, du siehst das wahrscheinlich ähnlich.
Ja, der Co-Trainer von PSG ist dann auch nochmal zum Schiri-Team gegangen und hat es dann auf dem Handy erst schon gezeigt. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Das ist nicht ganz glücklich. Da musst du als Schiri vielleicht sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal in mich und dann schaue ich mir die Bilder an, aber dann auch nicht so cool vom Co-Trainer von PSG. Trotzdem bin ich da auch bei euch. Also da muss er sich einfach cleverer anstellen. Am Ende war es keine Absicht, das war Adrenalin. Ich glaube, so ist es am besten zusammengefasst. Torben sagt, unglaublich intensive erste Hälfte. Du gewinnst viele Zweikämpfe, dann willst du den eben auch noch gewinnen, aber der Ball ist halt schon weg in der Situation. Und dann machst du mit beiden Beinen eben diese Grätsche und verletzten Spieler, mutmaßlich für mehrere Monate. Wir haben jetzt noch keine genaue Diagnose. Gute Besserung, vor allem ganz bitter für den Jungen, für Hakimi. Der hat an dem Tag auch Geburtstag. Ja. Also das war schon ein bitterer Abend, aber insgesamt dann die Entscheidung, Luis Diaz runterzustellen, für mich auch korrekt. Und das weiß er auch selbst und der wird es beim nächsten Mal dann vielleicht mit bisschen kühlerem Kopf machen und nicht mit der Arturo Vidal Einstellung.
Ja, wir hoffen natürlich, dass es bei Hakimi nicht so schlimm ist, wie es aussah. Haben gestern im Studio auch drüber gesprochen. Yannick ist kein Mediziner, Yannick Erkenbrecher, aber hat auch so ein bisschen Ahnung von Anatomie. Ich auch, wegen des Sportwissenschaftsstudiums. Und wir dachten sofort beide, Syndesmose könnte das sein, weil der Fuß so nach vorne quasi umknickt sozusagen. Und Syndesmose ja das Band, das Schien- und Wadenbein zusammenhält, die beiden Knochen im Unterschenkel. Ja, wir hoffen das Beste. Was ich noch interessant fand an der Szene war zum einen, was war Kompanie, der Luis Diaz anfeuert und sagt so, geh hinterher, der natürlich nicht sagt, Gretchen faul ihn, aber der, ja, vielleicht in dem Moment ein bisschen zu euphorisch war. Und was mich noch irritiert hat, war, dass der Schiedsrichter nochmal zu Manuel Neuer nochmal hergerufen hat und ihm das offensichtlich vorher nochmal erklärt hat. Ich gebe jetzt gleich eine rote Karte. Torben, du lachst schon. Komische Situation auch, oder?
Völlig irre. Also ich habe das nicht verstanden, was er jetzt mit Manuel Neuer wollte. Also ihm jetzt zu erklären, dass er eine rote Karte gibt, ja, so what, für was, warum? Ja, genau. Also völlig lächerlich, völlig, weiß nicht, ob es Verunsicherung war, so irgendwie Affekt, ich muss jetzt irgendwas machen, aber völlig unnötig und völlig irre.
Wie hast du es im Stadion erlebt, Gary? Habt ihr euch auch gefragt auf der Tribüne, was ist denn jetzt los?
Ja, ich habe mich auch gewundert. Mir war, also ich dachte, er sagt Neuer, okay, jetzt sollen mich deine Spieler vielleicht mal in Ruhe lassen, ich rede hier nur mit dir. Aber dass er ihn wirklich nur herruft und sagt, okay, ja, ich gebe jetzt rot, das hat auch Manuel Neuer selbst ziemlich verwundert.
Zumal er ja mit Kimmich auch den Stellvertreter auf dem Platz hat, wird er immer festgelegt. Es gibt den Kapitän im Tor und dann eben noch den Ansprechpartner für den Schiedsrichter sozusagen, was die Feldspieler betrifft.
Generell nicht einfach für den Schiri, weil er jetzt ja auch aus der Serie A mal abgezogen wurde, jetzt erstmal Serie B pfeift, weil er da auch irgendwas schlecht gepfiffen hat. Ja, am Ende der Pfiff oder die Entscheidung, rot zu geben, nochmal, die war richtig. Ich fand es nur schade ein bisschen für den Spielverlauf, weil 11 gegen 11 über beide Halbzeiten, das hätte ich gern gesehen. Ich fand die erste Halbzeit einfach noch einen Ticken unterhaltsamer, weil die Bayern da auch noch mehr investieren konnten im Spiel nach vorne. In der zweiten Halbzeit war es natürlich zum Großteil, auch wenn wir da, finde ich, die Bayern loben müssen, weil sie in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit auch sehr gute Lösungen teilweise noch mit dem Ball gefunden haben und auch wenig zugelassen haben. Aber natürlich wäre es ein geileres Spiel gewesen, wenn 11 gegen 11 dann auch bis zum Schluss gespielt hätten.
Und ich fand erste Halbzeit auch nochmal, und das sieht man momentan, das ist dann auch so ein Ding, wenn du so mit so einem Selbstverständnis spielst. Man redet ja manchmal immer, und auch vor dem Spiel haben wir über Spielglück gesprochen oder über Momentum oder auch in einer Phase eines Spiels. Und das war halt eben auch, ich meine, Upa verteidigt relativ spät raus, ne? Also war schon eine große Lücke, wo er zum entscheidenden Ballgewinn auch rausschiebt, ja. Und dann, ich glaube, Dembélé war es, will so ein Schnuffi machen durch die Beine oder an ihnen an der Seite vorbei. Aber du machst halt genau in dem Moment den richtigen Schritt oder beziehungsweise der Ball geht dann auch genau dahin an Upas Bein, ne, springt dann auch zum Bayern-Spieler und dann ist es natürlich Schema, das, was die Bayern einstudieren und dann eben auch, wie das Tor entstanden ist. Also, ne, das war überragend. Aber so ein Ball kann natürlich auch mal durch die Beine gehen. Ja, dieses späte Rausschieben geht vielleicht gerade mal durch die Beine. Dembélé wissen wir auch um die Geschwindigkeit, klar, Upa auch. Hat dann aber möglicherweise den Vorteil, springt dann auch genau zum Bayern-Spieler und dann eben mit 2, 3 Kontakten, das so herausragend dann eben auch auszuspielen. Aber das sind dann eben halt auch so Momente, die du dann auch mal brauchst. Ne? Also ich will es gar nicht jetzt runterreden, sondern das sind dann aber Situationen in einem Spiel, wo ich sage, klar, dann hast du auch das Glückquäntchen in dem Moment, was du auch in so einem Spiel brauchst, dass er dann eben bam, da ist, geht an Schienbein, springt rüber zum eigenen Spieler und dann bup, 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 ganz schnell durchgespielt. Das fand ich, ist momentan eben dann auch wichtig in so einem Spiel, dass du in so einer frühen Phase dann auch ja, im Endeffekt alles richtig machst.
Dann lass doch gerne noch direkt bei Dayot Upamecano bleiben. Ich finde seine Entwicklung wirklich beeindruckend. Auch, also nicht nur sein Spiel gestern, sondern einfach die ganze Saison schon und eben grundsätzlich vor allem seine Entwicklung. Vielleicht Torben, du zuerst als alter Abwehrrecke. Was macht der gerade so gut? Warum funktioniert es jetzt so gut mit ihm und den Bayern?
Weil er halt ruhiger geworden ist. In der Zweikampfführung ist er ein Biest. Also ganz, ganz schwer, ihm im 1 gegen 1 überhaupt bezwingen zu können. Dann hat er eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich glaube, Barcola, einmal auch in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, wo er da auch ins Laufduell reingegangen ist und dann eben auch ihn ablaufen konnte, beziehungsweise da auch diesen Zweikampf für sich entschieden hat. Er hat eine Ruhe, er hat ein Selbstvertrauen, ein Selbstverständnis, er hat eine tolle Spieleröffnung, Balleroberung sowieso. Und ja, hat eine tolle Körpersprache, er kommuniziert auch viel mehr, ne? Also A, mit der Körpersprache, aber auch verbal, gibt immer wieder Anweisungen und das hat ihn reifen lassen zu einem, ja, für mich herausragenden und momentan einen der besten Innenverteidiger der Welt. Und nach jedem Spiel, also sinnbildlich, hält er so ein Schild hoch an die Vereinsverantwortlichen des FC Bayern München und sagt, hey, das, was wir hier fordern mit der Signing-Fee und auch von mir aus, macht's einfach, ne? Also mit jedem Spiel unter diesen Bedingungen dann auch Woche zu Woche, Spiel für Spiel immer wieder so abzuliefern und immer wieder so ein Signal zu senden, ist herausragend gut.
Gary, was ist dein Gefühl? Klappt's mit der Verlängerung?
Der Optimismus ist schon noch vorhanden, aber klar, es ziehen jetzt die Wochen und Monate ins Land und jeder andere Topverein beobachtet die Situation. Upamecano, das habe ich aber auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt, der weiß ja grundsätzlich, was er an den Bayern hat und vor allem, was er an Kompanie hat, der ihn ja auch zum Großteil jetzt zu diesem Spieler gemacht hat. Es gab schon eine steigende Tendenz, finde ich, unter Thomas Tuchel nach diesem Fehler, nach diesem Spiel gegen Manchester City. Da ist er besser geworden, ist stabiler geworden, aber jetzt die Entwicklung unter Kompany ist nochmal ja deutlich nach oben gegangen und hat natürlich auch mit einem zum Großteil französischsprachigen Trainerteam immer wieder Leute, die ihn coachen, die ihn auch wieder dann auch Szenen tatsächlich zeigen. Also Kompany macht im Videobereich sehr, sehr viel, hat da auch mit ihm ja einfach auch viel gearbeitet. Um dann eben auch, was das Thema Antizipation angeht, noch ein bisschen stärker zu werden. Passspiel hat er auch verbessert, also Spieleröffnung macht eben auch nicht mehr diese Fehler, riskiert dann auch nicht irgendwelche waghalsigen Pässe, sondern macht es einfach hervorragend. Und ich rate den Bayern auch, alles dafür zu tun, diesen Vertrag zu verlängern. Da geht es ja nicht nur um die Kohle, da geht es auch um mögliche Exit-Optionen, also Ausstiegsklausel. Dann ab einem möglichen Zeitpunkt oder ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Ablösesumme den Verein zu verlassen. Und klar werden das viele Fans nicht mögen, aber es ist mittlerweile Teil des Geschäfts. Und Jamal Musiala hat auch so eine Klausel, kann ab 2028 zu gewissen Konditionen den FC Bayern dann auch verlassen. Theoretisch, aber ich sag's auch, wenn du dich wohlfühlst als Spieler, wenn du erfolgreich bist, und das ist der FC Bayern, und der FC Bayern braucht sich da aktuell vor keinem Team zu verstecken, ist eine Top-Adresse in Europa, dann bleibt Upamecano. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt nochmal weg, weil er sich auch so privat wohlfühlt. Aber warten wir es mal ab, es bleibt spannend und es kann sich ähnlich lange ziehen wie bei Alphonso Davies oder auch Joshua Kimmich, und am Ende ja, haben wir noch ein bisschen was zum Berichten. Und auch spekulieren, das ist auch schön.
Upamecano auch erst in Anführungszeichen 27, ne? Also gefühlt so die besten Jahre eines Verteidigers kommen dann erst so, ich sag mal, keine Ahnung, gefühlt so 29 bis 31 oder so. Also der lernt auch immer noch dazu. Und was für mich noch ein entscheidender Faktor ist, oder eher wer für mich noch ein entscheidender Faktor ist, ist auch Jonathan Tah, der wirklich jetzt diese Rolle als Abwehrchef komplett ausfüllt, angenommen hat, wahnsinnig viel kommuniziert mit Upamecano auch, mit seinen Vorderleuten, mit Manuel Neuer. Und du hast so das Gefühl, er ist der Fels in der Brandung, an dem sich auch dann Upamecano oder wenn es dann mal Minjae Kim ist, der spielt, auch hochziehen kann. Und ja, eben dieses Puzzlestück, das es da hinten noch gebraucht hat. Und du siehst auch, wie gut die beiden sich verstehen, wie gut sie harmonieren, wie sie abklatschen, wie sie sich feiern gegenseitig. Das macht als neutraler Beobachter schon auch Spaß zuzugucken, finde ich. Und ich würde sogar behaupten, die bayerische Innenverteidigung ist gerade nicht nur wie die komplette Mannschaft, sondern auch nochmal speziell auf diesen Positionen mindestens mit die beste in Europa.
Oder? Ja, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass auch ein Upamecano der französischen Nationalmannschaft gar nicht jetzt unbedingt gesetzt ist, dass da ein Saliba spielt, zusammen mit einem Konaté, natürlich auch zwei absolute Maschinen, aber Upamecano, du hast ihn erwähnt, für mich gerade ja wahrscheinlich der beste Innenverteidiger in Europa. Jonathan Tah, ganz wichtig, auch für die Gruppe, hat sich sofort integriert, dank der Club-WM auch sofort Teil dieser Mannschaft geworden und ganz wichtig fürs Team. Aber ich würde da generell auch die ganze Viererkette mit reinnehmen. Auch Josip Stanisic nach einer langen Verletzung, Innenbandverletzung im Knie, brutale Probleme gehabt, hat auch Schmerzen gehabt noch und ist jetzt einfach voll da. Gegen Köln ist er gut reingekommen und jetzt gegen PSG. Gut, in der einen Situation weiß ich nicht, warum er da nicht geschossen hat, als er da angespielt wird von Kimmich in der Box, aber sonst hat das gut gemacht. Also er wird kein Stürmer mehr, aber Stanisic hat das auch hervorragend gemacht.
Manuel Neuer dahinter müssen wir, glaube ich, auch nochmal kurz erwähnen und hervorheben, wie lang der immer stehen bleibt, wie breit er sich macht, wie gut er reagiert, auch gerade mit den Füßen dann bei Abschlüssen aus kurzer Entfernung. Das ist schon auch beeindruckend. Der Mann ist 39 und wird mit keinem Tag irgendwie schlechter. Ist auch nochmal ein entscheidendes Puzzleteil, Torben, dass er immer noch so gut ist und so souverän.
Ja, gerade in der 1-gegen-1-Situation, das ist die Erfahrung, das sind die 39 Lenzen und die Anzahl an Spielen, die er halt im Trikot hat und diese Ausstrahlung hinten und auch diese Ruhe, ne? Also man hat ja im Fernsehen manchmal dann eine ganz gute Einstellung, auch eine nahe Einstellung von ihm, der eine Schuss, wo Upa noch so hingeht, mit dem Fuß, der unten noch so durchgeht, der eigentlich, wo er kaum Reaktionszeit hatte, wo auch dann, wie gesagt, die Arme noch mal im letzten Moment, ja, klar, der kommt dann einigermaßen auf den Mann, aber wie er danach auch, ja, dann lachen musste, ne, und zu seinem Mitspieler, ich weiß nicht, wer es dann in dem Moment war, gesagt hat, boah, ey, das war knapp mit Upa und, ne, und Kimmich hat's ja auch richtig gesagt, glaub, Kimmich war es nach dem Spiel, ja, wir haben Manuel da hinten, da können die halt außerhalb des 16er schießen, weil da geht keiner rein und der hat gestern wieder diese Ruhe ausgestrahlt, hat halt einfach, ja, diese Aura, diese Ausstrahlung und Kvaratskhelia hat's ja auch gesagt nach dem Spiel, ne, Legende Manuel Neuer und das kann man nur so unterschreiben, also den als Kapitän und als Führungsspieler mit seiner Ausstrahlung und Aura hinten im Kasten zu haben, ja, ist für Jonas Urbig natürlich das schwere Los, aber es ist nun mal part of the game und von daher, gut, müssen wir jetzt in der Folge nicht machen, sehe ich Manuel Neuer im Sommer halt so ein großes Turnier spielen und auch in der nächsten Saison noch.
Ja, gut, jetzt haben wir über einige Spieler gesprochen, auch völlig zu Recht. Wer, finde ich, auch diese Reifeprüfung gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit mit Bravour bestanden hat, ist der Trainer, ist Vincent Kompany, wo man sich dann so dachte, also die rote Karte gegen Diaz ja quasi mit dem Halbzeitpfiff und dann hat man sich so gefragt, was machen die Bayern jetzt, beziehungsweise eben vor allem, was macht Kompany? Wechselt er, stellt er um, etc.? Und letztendlich ist das, was er dann gemacht hat und wie er es angepasst hat, perfekt aufgegangen, eben mit dem Sieg am Ende. Kerry, warst du dir sicher, dass das Kompany dann auch schon so weit ist, dass er eine Mannschaft dann auch ein Stück weit zum Sieg coachen kann?
Was mich in dieser Saison speziell positiv überrascht hat auch, weil ich hätte es jetzt nicht erwartet, ist eben, dass er dann auch rotiert, dass er dann auch wirklich Kräfte schont oder Kräfte auch besser managt, weil er die Spieler auch besser kennt. Das hat er auch bei uns im Interview erklärt. Er hat einfach noch ein Stück weit mehr Vertrauen zur Mannschaft gefunden und das zeigt dann auch die Einwechslung eines noch ganz jungen Tom Bischoff zur Pause, der jetzt auch noch nicht so viel Champions-League-Erfahrung auf dem Buckel hat und der es jetzt aber gegen Leverkusen schon sehr gut gemacht hat und dann reinkam und gegen PSG auch für mich eine sehr, sehr ordentliche Partie gezeigt hat und generell, dass Kompany junge Spieler fördert, das mag ich, weil ich auch immer ein Freund davon bin, Talent auch zu fördern und das ist sehr positiv. Gerade in Bischoff, der hat sich verdient, hat auch schon bei der Club-WM im Sommer echt guten Eindruck im Training hinterlassen, da wurde er schon sehr gelobt, auch vom Trainerteam, dass er es richtig gut macht. Aber hat eben noch nicht so diese Minuten jetzt bekommen. Und jetzt, gerade in den letzten Wochen, ist er immer besser reingekommen. Und deswegen ist es auch ein Zeichen, dass Kompany sich entwickelt hat, dass er die Mannschaft jetzt auch so gut einstellt und ja so gut coacht, auch während des Spiels. Das hat mich schon sehr überzeugt. Ich habe jetzt selten eine Mannschaft in Unterzahl gesehen, die so koordiniert und strukturiert, aber auch diszipliniert dann agiert hat. Also nochmal, diese ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel, die haben mich eigentlich am meisten geflasht, weil PSG in Überzahl es nicht geschafft hat, die Lücken zu finden bei den Bayern und teilweise sich da ein Wolf gespielt hat und die Bayern trotzdem auch noch mit Ball die eine oder andere Lösung hatten. Also ich erinnere mich an den Konter, als Stanisic auf einmal vorne reinläuft und Olise dann zum Abschluss kommt. Der lag sogar ganz gut auf dem linken Fuß. Vielleicht kannst du da im Konter sogar in Unterzahl das Dritte machen. Aber ja, nochmal großes Kompliment an die Mannschaft und vor allem dann auch an den Trainer, der total locker gestern auch noch nach dem Spiel dann mit den Fans interagiert hat auf dem Bankett. Ich will da jetzt nicht zu viel erzählen, aber hat da auch Fotowünsche erfüllt und total sympathisch mit den Fans dann auch interagiert.
Wenn wir gerade bei den Fans sind, du hast es anfangs kurz erwähnt, erklär nochmal bitte auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was war da los in Paris, was die Fans betrifft?
Ja, viele haben es jetzt mitbekommen, also 15 Busse wurden an der Mautstation festgehalten, ein paar Busse, also Fanbusse mit klar erkennbarem FC Bayern Logo, die waren schon in die Stadt gefahren, die wurden dann von der Polizei nochmal zurückgebracht, alle wurden an dieser Mautstation zusammen gepfercht, da gab es eine Toilette, da gab es kein Essen, da gab es kein Trinken, wohl nur ein bisschen Wasser, aber für 750 Menschen knapp wirklich bodenlose Zustände mit Polizei-Eskorte dann um 17 Uhr zum Stadion, obwohl die Fans eigentlich schon mittags auch ein bisschen was von der Stadt sehen wollten und damit Polizeieskorte eben zum Stadion gebracht und dann war natürlich aufgrund der Ruhezeiten der Busfahrer, die müssen 11 Stunden betragen, war natürlich das riesige Problem da, dass sie dann zu wenig Pause gehabt hätten und dann 6-7 Stunden nach dem Spiel erst hätten fahren können, was für viele Fans auch bodenlos gewesen wäre, weil einige auch wieder zur Arbeit wollten, nach der Rückkehr dann nach Deutschland. Also das war schon Wahnsinn, da ist dann auch Jan-Christian Dresen noch proaktiv dann auf uns zugegangen, hat gesagt, ich würde gerne jetzt noch was sagen vorm Spiel, war bei uns auch noch am Mikro und hat dann auch nochmal klargestellt, dass das Ganze natürlich absoluter Wahnsinn war, vor allem von der Polizei in Paris. Es gab kompletten Support von PSG, auch Nasser Al-Khelaifi, der jetzt bei den Bayern-Fans nicht den allerbesten Stand hat, der hat sich da eingesetzt, dass da eine Lösung gefunden wird und auch die UEFA hat da versucht, noch eine Lösung zu finden. Am Ende war es so, es ging vor Gericht und die Richterin hat gesagt, okay, wir kriegen jetzt keine Lösung in der kurzen Zeit hin. Also wahrscheinlich kriegen wir ein Urteil erst kurz vor Anpfiff oder kurz nach Anpfiff und dann wäre es natürlich trotzdem zu spät gewesen. Also sehr, sehr bitter für die Fans und zeigt auch mal wieder, dass viele Fans, finde ich, zu Unrecht dann auch im Ausland, vor allem in Frankreich und Spanien hatten wir es auch schon oft, da dann auch teilweise wirklich einfach bodenlos behandelt werden. Ne? Und das geht nicht, das gehört sich nicht. Ich verstehe natürlich Sicherheitsmaßnahmen immer, auch gerade bei solchen großen Spielen, aber man kann es halt auch übertreiben. Ne? Und das ist in dem Fall so gewesen. Und die Bayern konnten zum Glück Ersatzbusfahrer organisieren, die dann alle 15 Busse rechtzeitig, frühzeitig noch nach dem Abflug zurück nach Deutschland gebracht haben. Weil man musste da 6-7 Stunden warten. Ist ja auch totaler Käse.
So ist es. Jetzt habe ich ein ganz kurzes Update, weil PSG sich gemeldet hat in Sachen Diagnosen. Bei Hakimi so ein bisschen wenig konkret. Also er hat sich severally sprained, also den Knöchel ernsthaft verstaucht sozusagen. Klingt aber jetzt nicht so, als wäre es eine ganz, ganz schwerwiegende Verletzung. Ist aber raus für mehrere Wochen, schreibt PSG. Und übrigens auch Dembélé, eine kleine Verletzung in der Wade, wird erstmal die nächsten Wochen raus sein. Nuno Mendes, Knie verstaucht und auch erstmal raus. Das noch der Vollständigkeit halber. Dann lasst uns vielleicht noch kurz das große Thema aufmachen. Wir hatten es, glaube ich, vor 2 Wochen besprochen, glaube ich, oder war es sogar vergangene Woche. Aber ich finde jetzt nach dem Spiel, wenn du den amtierenden Champions-League-Sieger auswärts 2-1 schlägst, kann man nochmal die Frage stellen, ist Bayern jetzt der Champions-League-Favorit Nummer 1?
Ja, ich finde es immer ein bisschen verfrüht, in so einer frühen Phase der Champions League Gruppenphase da jetzt schon rauszukristallisieren, wer ist jetzt der Top-Favorit. Aber die Bayern haben es bewiesen, Chelsea geschlagen, Paris geschlagen, national in der Bundesliga reden wir von Leipzig, von Leverkusen, von Frankfurt, von Dortmund. Die Bayern sind in einem herausragenden Flow. Es macht Spaß, die Mannschaft ist gefestigt. Wenn du es geschafft hast, wie der Trainer Kompany eine Mannschaft zu formen und zu bilden, das, was Kimmich auch gesagt hat, seit 10 Jahren bei den Bayern noch nie in der Kabine das Gefühl gehabt, dass jeder für jeden läuft und jeder dem anderen Einsatzzeiten gönnt und so weiter. Und wenn du das schaffst, eine Mannschaft zu bilden, dazu noch mit so einer individuellen Qualität und mit einer Fitness und eben halt auch mit einer Taktik vom Trainer ausgeklügelt, dann sind die Bayern natürlich mit Favorit auf den Sieg der Champions League. Aber nochmals, das ist jetzt alles nicht entscheidend, was im November passiert, ob du jetzt im November oder auch von mir aus nach der Gruppenphase Erster bist und alle anderen abgehängt hast und scheidest im Viertelfinale oder im Achtelfinale aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Deswegen, so wie sie spielen, ich finde es beeindruckend. Sie sind für mich Mitfavorit, ganz klar. Aber du hast noch Arsenal, du hast Real Madrid. Mal gucken, was City heute macht. Dortmund würde ich jetzt nicht als den Favoriten da oben mit reinschmeißen. Aber da gibt's noch andere Mannschaften. Und von daher weitermachen, nicht nachlassen, hoffen, dass keine verletzten Schlüsselspieler irgendwie dazukommen, dass die anderen Rekonvaleszenten jetzt sukzessive zurückkommen und dass du dann im Januar wieder voll angreifen kannst. Aber Systematik und Stimmung und Gefüge, das spricht schon viel für die Bayern.
Unterschreibe ich. Kerry, noch was hinzuzufügen?
Ja, im November werden keine Titel vergeben, das hat Joshua Kimmich gesagt, das hat auch Max Eberl gesagt. Klar, wäre es jetzt April, Mai, dann könnten wir diese Prognose wahrscheinlich auch abgeben, aber ist jetzt viel zu früh. Also es kann so viel passieren in diesen Monaten, aber aktuell spricht natürlich vieles für die Bayern.
30. Mai 2026, Champions League Finale in der Puskás Arena in Budapest. Da waren wir auch schon mal zusammen, Kerry. Ist eine Weile her, Nations League, Deutschland gegen Ungarn.
Oh, das war ein ganz bodenloses Spiel. Da hat Deutschland, glaube ich, sogar verloren, oder?
Ja, also ja, auf jeden Fall nicht gewonnen. Ja, da gehen wir nochmal in die Recherche.
Ja. Aber vielleicht kann der ein oder andere Bayern-Fan schon mal Ungarisch lernen, ne? Also mit dem Selbstverständnis, mir ist an mir und so, breite Brust.
Von Torben kam gerade irgendein Spruch. Ich habe es leider akustisch nicht verstanden.
Öhe, macht nichts. Da, wo ihr euer Candlelight-Dinner hatte.
Achso, ja.
Das war schön. Ja, ja. Ich weiß noch, Felix, wir sind da angekommen in Ungarn und haben erstmal eine ekelhafte Pizza auf der Straße gegessen.
Stimmt.
Das weiß ich noch.
Das mein war Highlight war
ohne Cola.
Mein Highlight war, als uns, ich glaube, nach dem Spiel, sagen wir mal 23 Uhr, plötzlich Uli Köhler auf dem E-Scooter entgegenkam. So aus dem Nichts. Ja, genau diese Brille hatten wir so auch an. Ich erkläre es einmal. Torben hat gerade eine Brille aufgesetzt mit 2 Herzen anstatt normalen Gläsern. Sehr schön.
Cool, Torben. Du bist ja richtig lustig heute.
Und Kerry ist richtig bissig heute.
Ja, das soll nicht unangenehm sein.
So Kerry hat 3 Stunden oder 4 Stunden geschlafen. Vom Bankett Richtung Frühstückssaal.
Mein Gott, hör auf zu heulen, Mann. Du bist nicht der Einzige, der das jedes Mal macht. Mann, ehrlich. So, weiter.
Wir haben uns alle lieb fürs Protokoll. Tom, Es könnte ja dann am 30. Mai theoretisch einen großen Sieg geben für die Bayern, rein theoretisch. Ja. Wie war denn dein Ritual als Profi nach großen Siegen? Gab es große Siege in deiner Karriere und wenn ja, wie sah es danach aus?
Zweimal aufgestiegen in die erste Liga, dementsprechend waren das zwei für mich schöne Erfolge. Ich habe auch ein paar andere noch gehabt, aber das war tatsächlich so, dass es für mich oder auch für einen Großteil der Mannschaft und so ein paar Buddies in der Mannschaft auch kein wirkliches Halten gab. Also wir haben dann schon die Sau komplett rausgelassen, haben alles auf links gedreht, haben gefeiert, haben tatsächlich gesoffen in der Kabine auf dem Römer in Freiburg nach dem Aufstieg, in Frankfurt auf dem Römer. Ja, das gehört dazu und ich war ja auch schon bei der einen oder anderen Champions League Feier bei den Bayern mit dabei und weiß da ja auch, wie die Jungs da auch feiern können oder wie sie auf dem Meisterbalkon oder gerade nach Champions League Siegen, DFB-Pokal, was da gemacht wird und das ist völlig legitim und normal. Da wird sich die Hucke vollgehauen und Spaß gehabt. Und Rambazamba, also gib ihn. Das werden die Bayern, sollten sie das Triple holen, sicherlich genauso wieder umsetzen.
Da kann ich nicht ganz mithalten. Ich bin einmal auf dem Anhänger eines Traktors durchs Dorf gefahren, als wir Meister geworden sind und aufgestiegen. Ist aber auch schon eine Weile her. War aber trotzdem schön, kann ich euch sagen.
Fußball verbindet, Fußball ist Gemeinschaft und das ist immer geil. In jeder Kabine, ob jetzt Kreisliga oder Bundesliga, das ist einfach was Schönes. Deswegen lieben wir diesen Sport so. Wegen der Gemeinschaft.
So schaut's aus. Schöne Worte. Apropos schön, lass uns ganz kurz noch auch bei der Aktualität bleiben. Der DFB hat vorher sein Trikot veröffentlicht, also auch das Trikot für die WM 2026. Ich finde es sehr schön. Torben, wir haben vorher schon kurz drüber geredet. Erinnert ein bisschen an so ja 90er-Trikots, WM 1990, Matthäus und Co. Ein sehr schönes Trikot und das ist, glaube ich, auch so ziemlich das, was sich die Bayern-Fans wünschen würden, die ja mit dem aktuellen Heimtrikot ich finde nachvollziehbarerweise nicht so ganz happy sind und so ein bisschen retro, so ein bisschen klassisch, wird glaube ich auch dem dann irgendwann neuen Bayern-Trikot gut tun, oder?
Ja, wurde ja angesprochen auf der Jahreshauptversammlung, es wird ja immer wieder versucht, das zu initiieren oder hinzubekommen. DFB-Trikot, ich persönlich muss ich nicht lange drum herum reden, finde es absolut geil. Nostalgie, Retro, so ein bisschen 1990 sehe ich noch Lothar Matthäus da durchs Mittelfeld laufen, gegen Jugoslawien das Ding da reinballern. Also mir persönlich gefällt das Trikot des DFB sehr, sehr gut.
Mir auch. Adidas bringt ja auch regelmäßig, ja klar, logisch, aber Adidas bringt ja regelmäßig auch Retro Trikots raus. Das haben sie jetzt bei Arsenal gemacht, das haben sie vergangenes Jahr auch bei Real Madrid gemacht, deswegen ja, bin ich mir sicher, dass wir vielleicht bald auch ein Bayern-Retro-Trikot sehen, auch wenn sich natürlich jetzt viele denken, das gibt's ja eigentlich schon mit dem aktuellen Torwart-Trikot. Da holen sich ja viele das Torwart-Trikot und flocken sich da einen Spieler drauf, zum Beispiel Stefan Effenberg. Just saying.
Boah, wie finde ich jetzt die Überleitung von Stefan Effenberg?
Das findest du nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie du das auf die Trikots gekommen bist, aber nee, machen wir weiter.
Ja, ich habe den Namen schon reingeschmissen, Kerry. Jonathan Asp Jensen, den hast du mir kurz vor der Aufzeichnung noch zugeworfen. Gib uns doch da den Stand der Dinge, wie es bei ihm aussieht.
Ja, spielt auch wie einst Stefan Effenberg im offensiven Mittelfeld. Das hättest du natürlich auch dir denken können, aber
schwach von mir, ja.
Ja, ganz, ganz schwach. Nee, spannender Spieler. Wir haben ja immer wieder Leihspieler auch drin und der eine oder andere hat es auch völlig zu Recht schon kommentiert. Sag mal was zu dem jungen Dänen. Jonathan Asp Jensen kam ja 2022 an den Bayern Campus für 1,2 Millionen aus Dänemark. Großes Talent, hat dann bei Bayern schon auch U19 gespielt, gute Leistung auch in der Youth League gezeigt und ist jetzt zu den Grasshoppers nach Zürich gewechselt und spielt eine sehr, sehr starke Saison bis hierhin. Also 13 Spiele, 5 Tore, 4 Assists. Das lässt sich schon sehen für einen, der jetzt noch nicht so viel Erstliga-Erfahrung hat, auch wenn wir natürlich bei der Schweizer Liga ein bisschen relativieren müssen, will ich nicht zu nahe treten, aber das ist halt noch kein Bundesliga-Niveau, aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Niveau und die Bayern sind auch zufrieden mit ihm, wie sie es auch mit Noel Aseko beispielsweise sind und soll nächstes Jahr zurückkehren und dann sicher vielleicht den nächsten Schritt machen, würde am meisten Sinn ergeben, weil klar, bei den Bayern auf der Position ist es natürlich nicht so einfach.
Da tummelt sich's, kann man glaube ich sagen. Es tummelt sich auch, was den Spielplan betrifft. Samstag die Bayern zu Gast an der Alten Försterei. gegen Union Berlin. Torben, was kommt da für ein Gegner auf die Bayern zu? Was erwartest du in Sachen Spiel?
Ja, vielleicht nicht so den Spielfluss, was wir jetzt in der Champions League sehen konnten. Ich glaube, Union Berlin wird das versuchen, was sie mitunter auch des Öfteren probieren, eben halt ja sehr konsequent in den Zweikämpfen zu sein, Leidenschaft, ja, versuchen tief zu stehen, werden, glaube ich, nicht sehen, dass sie versuchen werden, jetzt Bayern da komplett unter Druck zu setzen. Gehe davon aus, dass Kompany auf der einen oder anderen Position rotieren wird, dass er da auch wieder Frische reinbringt, weil das doch schon sehr kraftaufreibend war, was die Bayern da gemacht haben gegen Paris. Und ja, ich habe es heute auch im Aussage gesagt, es ist jetzt dieser Reiz, jede einzelne Mannschaft versuchen, diese Siegesserie der Bayern zu brechen. Und das wird sicherlich auch die Motivation oder der große Ansatz sein für Union Berlin, zu sagen, komm, dann sind wir die erste Truppe, die den Bayern so ein bisschen die Serie kaputt macht. Und das sollte eigentlich Motivation und Anreiz für jeden Spieler sein. Und hoffe, dass es dann vielleicht auch mal Momente im Spiel gibt, so wie der 1. FC Köln oder Kwasniok das gemacht haben. Ja, vielleicht auch mal was anderes zu probieren, als immer nur das, was man versucht, jedes Wochenende da irgendwie auf den Rasen zu bringen.
Man fragt sich eben, wann stolpern die Bayern denn mal? Ich rechne fest, ehrlicherweise, mit Sieg 16 im Spiel 16. Ja, dafür ist Union
17, oder? 17 von 17 dann, mein
Felix,
Freund.
Felix.
Mann. Mensch. Waren doch schon 16.
Ach Mann.
Es tut mir doch leid. Ich habe okay. Auch ganz, ganz wenig geschlafen und überhaupt nicht. Okay. Kerry, Stolpergefahr wie groß in Berlin?
Ja, immer unangenehm dort zu spielen, aber die Bayern sind einfach aktuell eine Dampfwalze. Da gilt, also da sehe ich jetzt keinen Club aktuell in der Bundesliga, aber klar, Ball ist rund, Spiel dauert 90 Minuten. Die Eisernen werden Gas geben und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. Nein, also wenn ich Joshua Kimmich höre nach dem Spiel, ne, der stand bei uns und wir haben ihn gefragt, ja, wärst du denn traurig, wenn du nicht beginnen würdest gegen Union? Da sagt er, ja, er wäre traurig. Also die Jungs sind einfach heiß wie Frittenfett auch auf die nächsten Spiele in der Bundesliga. Und ja.
Leimer hat selbiges gesagt,
dann sagt Kompany irgendwie nach dem 16. Sieg, Nummer 16 Felix, wir haben das nächste Spiel wieder vor der Brust, das ist wieder Vergangenheit. Also diese Energie, dieser Hunger, das ist alles ja auf einem Niveau, das habe ich auch selten so erlebt in meiner Reporterzeit jetzt rund um die Bayern. Deswegen, also ich rechne mit einem, vielleicht ist nicht ganz klaren Sieg, aber mit einem Sieg.
So, ich auch. Wir führen für mich demnächst zum einen ein Phrasenschwein ein. Ich habe ja auch noch eins rumstehen. Vielleicht wird's das. Und es gibt auch, wie besprochen, einen kleinen Strafenkatalog. Denn, und das dürfen ruhig die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, Kerry verspätet sich in jeder Folge um mindestens 2 Minuten.
Ja, kann ich bestätigen.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht mit euch.
If I speak, I'm in big trouble, glaube ich, auch vernünftig.
José Mourinho hat das mal gesagt, ja, ist besser so.
Eines deiner Lieblingszitate, ne?
Ja, absolut.
Also, Boys.
Danke euch.
Macht's gut.
Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und bleibt's freundlich. Ciao, ciao.
Bye. Ciao, ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.